Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, einen verregneten guten Morgen. Ich möchte mit einem kleinen Zitat beginnen. Da heißt es: Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Es sind Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Würdet ihr ihm zustimmen, diesem Zitat? Einfach eine ganz einfache Frage, denkt mal drüber nach. Ich persönlich finde, dieses Zitat hat nicht ganz Unrecht. Grundsätzlich Begegnungen mit Menschen, egal in welche Richtung sie gehen, prägen und können uns durchaus bereichern und bereichernd sein natürlich für alle Beteiligten. Man lernt sich kennen, man lernt voneinander Dinge, die man vielleicht vorher gar nicht gewusst hat. Das heißt, ja, man weiß einfach etwas mehr voneinander. Und es gibt ein Lied von Andreas, Arno und Andreas, so heißen, hießen sie ja. Kennen vielleicht der eine oder andere noch. Da heißt es in einem Lied: Reich, manche Begegnung macht mich reich und froh. Wenn mich beeindruckt, wie ein anderer lebt, dann lerne ich viel und komme dem Ziel ein gutes Stück näher. Wenn mir ein Mensch trotz meiner Fehler vertraut, mich hinterfragt durch das, was er sagt. Dieses Lied habe ich früher sehr oft gehört, muss ich gestehen. Reich, manche Begegnung macht mich reich und froh. Es ist gut, wenn man Begegnungen, die man hat, so positiv einordnen kann und es wirklich so sehen kann, zu sagen, jede Begegnung, egal in welcher Form, bereichert mich eigentlich irgendwie, irgendwo. Auch Begegnungen, wie soll ich das ausdrücken, die vielleicht nicht so ganz optimal sind, verlaufen, wo vielleicht auch mal ja das ein oder andere Wort fällt, was nicht fallen sollte. Grundsätzlich haben Begegnungen in unserem Leben prägenden Charakter, können herausfordernd sein, können durchaus verletzend sein, je nach Situation. Aber ich glaube, dass Begegnungen untereinander wichtig sind, ja, dass wir als Menschen reifen können. Sie prägen uns, sie tragen dazu bei, dass sich unser Sozialverhalten entwickelt. Ich kriege es ja immer mit bei meiner Frau im Kindergarten. Die Kinder müssen Sozialkompetenz, wie es so schön heißt, lernen. Sie müssen Sozialverhalten einüben und. Da geht es ja manchmal auch im Kindergarten hoch her, aber auch in der Schule. Bei den schon etwas Älteren geht es manchmal hoch her. Und was ich erlebt habe, manche Begegnungen dienen auch dazu, Verletzungen aufzuarbeiten, durchaus. Und das sind dann die Begegnungen, die ja nicht immer unbedingt so prickelnd sind, aber trotzdem würde ich sie als bereichernd einstufen oder als gut und wichtig und nötig. Weil man sich aussprechen kann, weil man vielleicht auch auf Dinge hingewiesen wird, die in einem persönlichen Leben nicht ganz so prickelnd sind. Ist wichtig. Und Matthias hat ja vorhin eine wunderschöne Überleitung gemacht. Wir wollen uns heute mit einer Begegnung beschäftigen, die eine heilende Wirkung hatte und hat. Nicht nur auf eine Person bezogen, sondern auf einen ganzen Ort. Eine heilende Begegnung. Deswegen habe ich meine Predigt auch so unterschrieben. Stellt euch vor, es ist Mittagshitze, sehr heiß, unglaublich heiß. Und normalerweise geht man zu so einer Tageszeit nicht raus, macht man nicht. Bleibt zu Hause, hält vielleicht Siesta, trinkt Wasser, was auch immer, was Kühles, bleibt im Kühlen drin, normalerweise. Und normalerweise kommen dann die Frauen und Männer ganz früh morgens und füllen ihre Gefäße mit Wasser und nehmen sich Zeit. Nehmen sich Zeit, in der Kühle des Morgens zu tratschen. Zu tratschen. Man hört, hast du schon gehört? Ich hab's schon immer gewusst. Kann das sein? Unglaublich. Haben wir das nicht immer gesagt, dass es mal so enden wird? Wie kann man nur? Stellt euch das vor im Bild. Man steht am Brunnen, alle Leute, Männer wie Frauen wohlgemerkt, dass man, ja. Und Ratschläge, die dann kommen, die vielleicht dem einen oder anderen durchaus wehtun. Kleine, bissige Bemerkungen, kalte Blicke. Ja, und da gibt es Menschen, die haben es, die sind es einfach leid. Die sind es leid und gehen einfach zu einer anderen Tageszeit zum Brunnen. Und so auch eine Frau, die es leid ist, die es wirklich leid ist, die ganzen Sprüche zu hören, die ihr wehtun. Die wie Schläge auf sie einprasseln. Man redet über sie, aber nicht mit ihr. Natürlich ist sie sich bewusst, ja, okay, das Leben, was ich lebe, das, was in meinem Leben so passiert ist, habe ich sicherlich meine Schuld dran, natürlich. Und trotzdem schmerzen diese Sprüche. Und bevor sie losgeht, öffnet sich ein Spalt die Tür und sie schaut raus und guckt, ist die Luft rein? Ich will keinem begegnen. Auf keinen Fall, um mir nicht wieder diese Sprüche anhören zu müssen. Und wenn sie oft, wenn sie alleine ist, sitzt sie da und weint, denkt über ihr verkorkstes Leben nach, kaputt gemacht durch ihre eigene Schuld. Und wenn sie dann so am Brunnen steht und hineinguckt, dann kommen die Gedanken hoch, Mensch, diese Tiefe, diese wirkliche Tiefe in meinem Leben hätte ich gern. Zufriedenheit. Einfach sinnerfülltes Leben zu haben. Wasser, was den Durst löscht. Und so geht es, stellt euch das vor, so geht es Tag für Tag. Aber diesmal ist es komplett anders. Sie geht hin, geht zum Wasser, plötzlich merkt sie, da sitzt ihr Mann in der Mittagshitze am Brunnen. Merkwürdig, ist eigentlich untypisch. Aber Jesus sitzt da. Sitzt da, er war müde, abgeschlagen. Man sitzt am Brunnen und er geht hin und spricht diese Frau an und sagt zu ihr, gute Frau, gib mir ein etwas zu trinken. Und zu der damaligen Zeit, die Frau ist komplett erstaunt, ich weiß es nicht, vielleicht auch unsicher, höchstwahrscheinlich, und sie sagt zu ihm, hör mal, du bist ein Jude und ich eine Samariterin. Du weißt doch, Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Es war eine absolute Revolution, was Jesus hier getan hat. Jesus, ein Jude, Mann, Rabbi, spricht eine Frau direkt an und bittet sie um etwas. Ich dachte so, Jesus durchbricht, wie so oft in unserem Leben, wie so oft Grenzen, die wir ziehen, die Jesus höchstwahrscheinlich niemals ziehen würde. Jesus geht hin, überschreitet diese Grenze und antwortet dieser Frau eigentlich relativ entspannt und sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du um das lebendige Wasser bitten. Ich kann mir so richtig das Gesicht vorstellen. Ein Mann bittet sie um etwas und dann kommt so ein Satz, lebendiges Wasser. Und höchstwahrscheinlich wird die Frau da überhaupt nicht klarkommen mit und sagen, was meinst du damit? Denn klar ist, für sie ist das Wasser im Brunnen. Das spendet für sie Leben. Kühle, sie kann damit irgendwelche Dinge zubereiten. Aber Jesus knüpft hier an eine Verheißung an in Jeremia und auch in Johannes Kapitel 7, wo es heißt, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Davon spricht er hier. Natürlich kann die Frau das erstmal gar nicht einordnen. Sie bringt ihren Alltag in Verbindung, Brunnen, Wasser, Kühle, Trinken. Sie kann das, was Jesus sagt, erstmal gar nicht einordnen. Und wir wissen, den Geist Gottes, den Heiligen Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leitet, den können wir nur bekommen durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und deshalb ist es Jesus so elementar wichtig, dass diese Frau begreift und erfasst, wer er wirklich ist. Den Heiligen Geist zu bekommen, den persönlichen Glauben an Jesus Christus anzunehmen, zu leben, zu erleben, wie plötzlich unser Leben und auch ihr Leben sich ändert. Vergebung, Erneuerung und ewiges Leben. Jesus hatte das Gespräch eröffnet mit einer Bitte um Wasser. Und plötzlich merkt man, wie er durch diese eine kleine Aussage, klein für ihn, für die Frau eine wahnsinnig große Aussage, wenn Jesus von lebendigem Wasser spricht, merkt man, wie er das Gespräch wenden will in eine Richtung zum Ziel hin, dass die Frau wirklich es fassen kann, um was es geht. Weil Jesus diese tiefe Not, die sie tagtäglich für sich durchbuchstabieren muss, sieht und erkennt und begreift und es ihm leid tut, wie diese Frau an ihrem eigenen Leben und durch ihre eigene Schuld leidet. Jesus will diese gedemütigte Frau zum Leben bringen, zum Weg. Hier kommt das fließende Wasser.
Alles gut, ich gehe ein bisschen zurück. Na, passt doch gut, oder? Alles gut. Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ah, da sind wir ja. Ja. Also, Jesus möchte, dass diese Frau sich ihrer Not bewusst werden. Wir werden später noch merken, wie Jesus dieses Gespräch nochmal an einer Stelle in eine andere Richtung bringt. Er fängt hier ganz sanft an. Ganz sanft. Ich habe mich auch, wo ich vorbereitet habe, habe ich auch gedacht, ist schon heftig, aber wir werden es sehen. Und die Frau, ja, eine Bedürftige, aber letztendlich auch gleich eine Bittende, genauso wie wir. Wir sind bedürftig. Wir sind bedürftig und wir sind eigentlich Bittende. Ein Zitat, was ich gefunden habe, da heißt es, ein Mensch wird seine Not nur immer dann zu erkennen und auszusprechen wagen, wenn er der Hilfe gewiss sein darf. Genau, Dankeschön. Gieß man nachher wieder raus. Irgendwie hier, da, irgendwie hier. Ah, ich finde es ja wunderbar, ne? Es passt ja wunderbar zu dir. Es tropft jetzt in den Brunnen rein, alles gut. Ja, wie gesagt, die Frau, die ist irgendwie trotzdem immer noch zurückhaltend und kann es eigentlich nicht verstehen und sagt zu ihm, hör mal zu, wie willst du mir denn Wasser geben? Du hast überhaupt nichts zum Schöpfen. Du hast kein Gefäß und nichts. Wie soll das gehen? Und ich dachte, ja, so hätte ich höchstwahrscheinlich auch reagiert oder wir auch. Wie willst du mir Wasser geben? Bist du matt, müde, kaputt, sitzt da und kannst dich kaum regen. Und willst mir Wasser geben, hast kein Gefäß. Da kommt alles zusammen. Die Frau steht der Sache erstmal skeptisch gegenüber. Und man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass sie vielleicht ein bisschen denkt, guter Mann, lehnst du dich nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster? Und sie sagt, bist du etwa größer als unser Vater Jakob? Bist du das wirklich? Wie gesagt, wir würden nicht anders reagieren. Jesus kaputt und dann zum Retter werden für diese Frau. Und ich denke, ich dachte und denke eigentlich immer noch, dass diese Szene zwischen Jesus und der Frau symptomatisch ist für die Menschen um uns herum. Wer ist Jesus für die meisten? Ich habe schon die tollsten Sprüche gehört. Er war ein Revoluzzer, der sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat. Es wird seltenst in Verbindung damit gebracht, dass er Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz hängt. Aber woher auch? Und ich denke manchmal, so viele Menschen, die am Leben, am wirklichen Leben vorbeilaufen, wirklich stracks vorbeilaufen. Und ich dachte bei der Vorbereitung an eine Szene, die mir in den Sinn kam, wo Jesus oberhalb sitzt in Johannes, wo er Lukas 19, wo er auf Jerusalem runterguckt, Lukas 19, 41 und 42, wo er sitzt, da wird beschrieben, wie Jesus über Jerusalem weint. Er weint über die Menschen, wenn ihr doch erkennen könntet und würdet. Stellt euch das vor, er sitzt, guckt herunter und weint über diese Stadt. Was es ihn eigentlich gekostet hat. Ja? Und er geht hin. Er könnte ja hingehen und sagen, gut, Frau, wenn du zu kritisch bist, okay, nein. Er geht aber noch einen Schritt weiter, weil er genau diese Zurückhaltung der Frau spürt. Jesus macht klar, dass er von einem anderen Wasser redet. Und da geht er hin und packt die Frau bei ihrer eigenen Lebenserfahrung. Du kriegst Wasser, ja, aus dem Brunnen. Das stillt dir vielleicht im Moment deinen Durst, aber irgendwann musst du wieder trinken. Irgendwann musst du wieder zum Brunnen. Und ich gebe dir Wasser, was deinen Durst für immer stillen wird. Zu erleben, angenommen zu sein, geborgen zu sein, ein lebenswertes Leben zu haben, Vergebung zu erleben, immer jemanden zu haben, zu dem ich kommen kann, besonders in Zeiten, wo es uns nicht so prickeln geht, zu wissen, ich kann mich in mein Wohnzimmer setzen, in meinen Sessel oder in mein Arbeitszimmer mich hinsetzen und einfach mit ihm reden. Er hört immer. Wisst ihr, ich habe bei einer Trauerfeier oder einer Beerdigung eine Szene erlebt, die mich bis heute eigentlich sehr beeindruckt. Da war es, es war ein guter Freund von mir und der stand am offenen Grab und wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist als erstes hingegangen, hat Gott gedankt und gelobt am offenen Grab vor versammelter Mannschaft. Ich habe dann gestanden und gedacht, Wolfgang, was machst du jetzt gerade? Es war trotzdem für mich sehr berührend. Hat Gott gelobt und dann kam der Spruch, der kam die Aussage zu seiner Schwester, die gestorben war. Hier auf der Erde sehen wir uns nicht mehr. Aber beim Vater werden wir uns wiedersehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war total platt. Er verliert gerade seine Schwester auf tragische Weise und er steht da, lobt Gott, gibt ihm die Ehre und dann geht er hin und sagt, wir sehen uns wieder. Stellt euch das vor, wir sehen uns wieder. Und das ist eigentlich nur ein kleiner Ausschnitt von dem Reichtum, den Jesus uns, dir, mir und dieser Frau schenken will durch sein lebendiges Wasser. Hoffnungsträger zu sein in dieser Welt, auch in Trauer und Not zu wissen, er ist da und er lässt mich nicht allein. William MacDonald sagte einmal, Zerbrochenheit ist der Weg zur Erweckung. Es ist ein geistliches Prinzip, dass Tränen des Zerbruchs die Vorboten göttlicher Segnungen sind. Zerbrochenheit ist der Weg zur Erweckung. Es ist ein geistliches Prinzip, dass Tränen des Zerbruchs die Vorboten göttlicher Segnungen sind. Im ersten Moment denkt man, ja, es hört sich hart an, aber ich finde diese Aussage unheimlich gut, weil es stimmt. Weil es einfach stimmt. Weil es deutlich macht, dass du und ich und auch diese Frau abhängig sind von Jesus Christus und eigentlich, was heißt nein, nicht eigentlich, nicht eigentlich, sondern wir vor Jesus kapitulieren sollten. Damit unser Leben überströmt von der Fülle, die er, nur er allein schenken kann. Es gibt ein Lied, da singen wir auch, zerbrochen im Geist. Dieses Lied als Gebet zu singen, zerbrochen im Geist, damit sein Heiliger Geist in unserem Leben Raum gewinnt und den Reichtum Gottes in unserem Leben zur Entfaltung bringen kann und darf. Er, Jesus Christus, er allein darf, soll und muss in unserem Leben regieren. Wir sind Beschenkte. Wir sind wirklich Beschenkte. Und dürfen dadurch, dass wir Beschenkte sind, zum Segen für andere werden. Und nachdem Jesus der Frau versucht hat, das so ein bisschen deutlich zu machen, spürt man in diesem Text und dieser Geschichte, sie fasst Vertrauen, so ganz langsam, seicht, aber sie ist passiert. Und sie sagt plötzlich zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Ein unglaublicher Schritt. Denk mir dran. Skeptisch, zurückhaltend, vielleicht ein bisschen verärgert, weiß ich nicht, aber, und dann dieser Satz. Herr, gib mir dieses Wasser. Ich finde einen wahnsinnigen Schritt, den die Frau hier macht, in kürzester Zeit. Sie beginnt zu glauben und merkt, dass Jesus ihr etwas wirklich Gutes geben will, damit sie diese Tiefe in ihrem Leben, wonach sie sich sehnt, bekommt, dieses sinnerfüllte Leben zu bekommen, endlich durchatmen zu können, die Lösung für all meine Nöte und Probleme zu kriegen, zu bekommen. Da ist jemand, dem traut sie das zu. Und dieses Gefühl kennen wir, oder? Ich habe vorgestern ein schwieriges Telefonat gehabt. Und ich saß dann zu Hause nachher und habe gedacht, ja, es hat mich durchgerüttelt. Und dann dachte ich diese Predigt und dachte, ja, das sind diese Situationen, wenn Jesus davon redet, ich gebe dir unendlichen Reichtum, ich segne dich, ich beschenke dich. Aber dann diesen Schritt zu gehen, was die Frau hier anfängt, diesen Schritt zu gehen und zu erleben, wie Ungewissheit sich in Gewissheit verwandelt. Und das ist so, so unglaublich befreiend. Und jetzt kommt diese Wendung, die ich vorhin angesprochen habe, diese Wendung in diesem Gespräch. Eigentlich könnte man sagen, okay, die Frau hat es geschafft. Sie hat es begriffen. Nein, jetzt kommt die Wendung. Für uns vielleicht unbegreiflich, und Jesus geht hin und sagt zu ihr, gut, okay. Geh hin und rufe deinen Mann und komm mit ihm wieder her. Ich dachte so, nach all dieser ganzen Freundlichkeit, dieser wunderschönen, sagenhaften Erklärung für die Frau, muss die Frau da gestanden haben und sagen, was jetzt? Was will er von mir? Und sie versucht irgendwie diese Situation zu umschiffen, indem sie sagt, ich habe keinen Mann. Ich weiß gar nicht, von was du redest. Sie versucht dem, was Jesus sagen will und ihr deutlich machen will, auszuweichen. Auch hier habe ich mich persönlich wiedergefunden. Man versucht gerne, Dinge zu umschiffen. Kenne ich nur zu gut. Aber das lässt Jesus nicht zu. Es geht nicht, dass wir einfach Dinge hier unter den Teppich kehren. Und Jesus antwortet, du hast recht gesagt. Ja, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Daran hast du die Wahrheit gesagt. Boom. Ich stell's mir so bildlich vor, wie die Frau da steht und denkt, woher weiß er das alles? Und man hat den Eindruck, Jesus wird plötzlich hart. Nee, er wird nicht hart. Er will nur, dass Schuld beim Namen genannt wird, Sünde beim Namen genannt wird, um die wirkliche Befreiung zu erleben, die Jesus schenken will. Und deshalb lässt er keine Ausflüchte zu. Denn bevor Jesus das lebendige Wasser und damit dieses neue Leben schenken kann, muss die Frau begreifen, dass sie ja vor Gott Schuld hat. Genauso wie wir auch. Dass diese persönliche Beziehung zu Jesus beginnen kann, ja, natürlich. Das bietet er ihr an. Aber er spricht auch die Schuld an, die in ihrem Leben ist, um sie davon zu befreien. Dass sie begreift, um was es geht. Jesus mit seiner Retterliebe geht komplett, bedingungslos auf diese Frau ein. Er überspielt nichts, klar, deutlich, unmissverständlich, schonungslos spricht er diese Schuld an. Und jetzt kommt dieser andere erstaunliche Aspekt, diese Frau, obwohl diese harte Sache jetzt plötzlich kommt, öffnet sie sich weiter. Also, das erstaunt mich sehr, aber sie geht weiter. Diese Frau ist bereit zur Begegnung mit Gott. Sie hat Vertrauen gefasst, trotz dieser Aussage Jesu. Wie war dein Leben bisher? Erinnere dich daran und schieb's nicht einfach zur Seite. Und er sagt nur zwei Wörter. Gute Frau, glaube mir. Glaube mir einfach. Er könnte auch hingehen und sagen, glaube mir, ich nehme dich ernst. Seine Retterliebe, seine unglaubliche, tiefgehende, seelsorgerliche Weisheit gibt der Frau die Möglichkeit, langsam, Schritt für Schritt, behutsam, mit viel Bedachtheit, zu begreifen, zu verstehen, durchzudringen zu dem eigentlichen Leben, was Jesus schenken will. Hinein in eine Beziehung mit ihm, eine persönliche Beziehung. Gott nimmt uns ernst. Und wenn man so eine Predigt vorbereitet, dann kommen einem viele Dinge durch den Kopf. Man könnte, wer weiß, wie sie schreiben. Aber eine Sache ist mir dann bei dieser Begebenheit, bei dieser kurzen Situation dann auch klar geworden, wo ich gedacht habe, wie sieht es aus mit deiner Bereitschaft? Wo stehst du gerade? Ihn, Gott selbst, ernst zu nehmen. Dein Leben läuft gut, im Großen und Ganzen. Du kannst dich nicht beschweren. Wie sieht's aus bei dir? Wenn er dich ganz konkret auf ungeklärte Situationen anspricht. Und ich habe mich gefragt, was betrifft dich im Moment? Ich könnte auch fragen, was betrifft dich im Moment? Dinge, die ungeklärt sind. Unversöhnlichkeit. Was geklärt gehört, Verbitterungen, die sich Raum schaffen, Verletzungen. Ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, es gibt so viele Dinge, die man eigentlich nennen könnte und die geklärt gehören. Und dann eine Bereitschaft an den Tag zu legen, Konsequenzen zu ziehen aus dem, was uns Jesus deutlich macht. Bei dieser Frau spürt man diese Bereitschaft. Und ich dachte, bist du in deinem Glauben satt?
zufrieden mit dem, wieso dein Glaube läuft? Und ich dachte so, es steht ja in Offenbarung drin und es steht nicht umsonst dort. Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Ist er lau geworden? In der Offenbarung wird davon gesprochen. Ich habe gegen dich oder wider dich, dass du lau geworden bist, dass ich dich ausspeien muss. Sich zurückzulehnen. Es ist in dieser Geschichte so ein richtiges, tiefes Werben von Jesus um diese Frau, diesen Menschen. Und er wirbt auch um uns, auch die wir schon, ich weiß nicht, wie lange im Glauben stehen, vieles mit ihm erlebt haben. Ja, es ist gut so und es ist schön so. Aber irgendwo sich diese Offenheit zu bewahren, dass immer wieder dieses Werben Jesu um unser Leben, auch um unser Leben. Und dass er sogar für uns betet. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, wo er sagt, ich bete darum, dass euer Glaube nicht aufhört. Weil er natürlich diese Gefahren kennt, laut zu werden. Ein zerbrochener Geist beinhaltet die Bereitschaft, es zuzulassen, dass Veränderung in unserem Herzen geschehen darf. Und zerbrochen sein ist nichts Negatives. Im Psalm 51, 19 heißt es, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Jesus nimmt einen an. Und ich bin ziemlich sicher, Gott, so steht es auch in seinem Wort, Gott wird den Hochmütigen widerstehen. Aber bei Menschen, die Bereitschaft haben, mit ihm zu gehen, sich ihm auszusetzen, denen wird er nicht widerstehen. Dem wird er zur Seite stehen, ihnen helfen, sie beschenken, ihnen all das geben, was nötig ist für ein Leben mit ihm. Für diese Frau wird die Begegnung mit Jesus wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu einer heilenden Begegnung. Denn Jesus sagt dir dann, ich bin's, mit dem du redest. Und dann plötzlich lässt sie den Wasserkrug stehen, geht in den Ort. Stellt euch das vor, Anfang guckt sie aus dem Spalt raus und ich will keinen sehen. Und plötzlich rennt sie in den Ort rein, erzählt den Leuten, die Menschenmenge geht mit und noch viel mehr kamen zum Glauben. Stellt euch das vor, was für eine Lebensveränderung bei der Frau. Noch viel mehr kommen zum Glauben. Die Samariter erkannten, wer Jesus wirklich ist. Dieser ist wahrlich der Weltheiland. Unglaublich. Unglaublich. Und es gibt als Abschluss wieder eine Liedstrophe. Ein Lied, was mir sehr gut gefällt. Ich habe bloß nicht meine CD gefunden, aber ich hatte den Text noch irgendwie im Kopf. Da heißt es, was mich an dir so fasziniert, ist deine Art, wie du Menschen begegnest. Deine Liebe hat mich tief berührt, mit der du heilst und verbindest und segnest. Vorbehaltlos, akzeptiert, angenommen. Du hast, wie ich auch bin, mein Vertrauen gewonnen. Was ich auch tat, deine Zuwendung macht mich frei. Ich atme auf und beginne neu. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Atmet auf, weil ihr wisst, Jesus steht an eurer Seite. Amen.